Auf der Seite der kommunistischen Organisation wurden in den letzten Wochen gleich zwei Texte zum Thema Afghanistan veröffentlicht. Das erste war eine Stellungnahme der KO mit der Überschrift »Ein Schritt in Richtung Befreiung Afghanistans«. Und der zweite Text war dann ein Diskussionsbeitrag, in dem 6 Thesen zu Afghanistan aufgestellt wurden. Zugeschaltet ist jetzt Noel von der kommunistischen Organisation, der diesen zweiten Diskussionsbeitrag verfasst hat. Und mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie die Entwicklungen in Afghanistan einzuschätzen sind. Schön, dass du dabei bist, Noel.
Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Die erste der Thesen, die du in diesem Diskussionsbeitrag aufstellst, lautet: Der Afghanistan-Krieg ist ein gescheitertes Unternehmen des westlichen Imperialismus. Um diese These zu verstehen und dazu, wie du zu dieser Einschätzung kommst, wäre es ja erstmal notwendig, die Gründe, die hinter der Invasion 2001 standen, zu verstehen. Warum wurde also dieser Krieg begonnen?
Also offiziell ging es natürlich um Menschenrechte, ging es um Frauenrechte, ging es auch darum, dass man damals den USA beistehen wollte nach 9/11. Ich denke mal, dass man es hier in dem Rahmen jetzt nicht ausführen muss, warum das alles falsch ist und vorgeschoben war. Primär stand natürlich im Vordergrund geostrategische Interessen, wirtschaftliche Interessen. Afghanistan ist ein sehr reiches Land an Bodenschätzen und ist auch wichtig für Handelswege. Vor allem aber stand tatsächlich im Vordergrund eben die geopolitische Ausgangssituation, dass man den Iran damals einkesseln wollte. Die USA haben ja diesen Greater Middle East Plan aufgestellt und der sah eben die Umstrukturierung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens im Sinn der USA vor. Und da war eben der Iran der Hauptfeind, wenn man so will. Und den wollte man dann eben einkesseln. Das ging dann eben los mit Afghanistan, kurz darauf Irak. Man wollte dann auch die iranischen Verbündeten ausschalten, also die Hisbollah im Libanon und das syrische Regime. Und Afghanistan war einfach deswegen sehr geeignet, um dort als allererstes einzufallen, weil es eben ein Land war, das ja von einigen Jahren Krieg und Bürgerkrieg einfach sehr geschwächt war. Die Taliban, das Regime der Taliban war international überhaupt nicht anerkannt. Und die Zentralregierungen in Afghanistan hatten es sowieso schon immer schwer. Und naja, dann hat man eben die natürlich existierenden Menschenrechtsverletzungen, vor allem gegen Frauen, halt vorgeschoben, um dann dort einzufallen. Außerdem haben die Taliban Al-Qaida Unterschlupf gewährt. Ob jetzt Bin Laden wirklich in Afghanistan zu dem Zeitpunkt war oder in Pakistan, ist, glaube ich, nicht bewiesen. Genau, das waren dann die Gründe, die man einfach so der Welt präsentieren konnte und dafür konnte man einfach Afghanistan als Einfallstor in die Region nutzen.
Und wurden diese Ziele erreicht? Also du hattest vom Greater Middle East Plan gesprochen. Diese Strategie war ja offenbar nicht so erfolgreich.
Ja, offensichtlich. Also eigentlich ist es in allen Ländern nacheinander tatsächlich gescheitert. Also am augenscheinlichsten war es eigentlich zuerst im Irak. Also den hat man dann ja 2003 überfallen. Da ging es dann relativ schnell, dass man die Regierung gestürzt hat, dass man die Armee zerschlagen hat. Allerdings ist dann diese Armee in den Untergrund gegangen und der Irak ist eigentlich völlig im Aufstand versunken, zumindest aus Sicht der Besatzer. Also gerade in den sunnitischen Gebieten hatten die ja wirklich nichts zu lachen. Sie haben ja diese Region auch Todesdreieck genannt, weil sie da einfach die ganze Zeit von Anschlägen und von Guerilla-Aktionen betroffen waren. Das ist einfach sehr offensichtlich gescheitert. In Afghanistan war es dann relativ ähnlich. Hatte man die Taliban auch sehr schnell stürzen können. Aber auch dort hat man eigentlich keinen Fuß auf den Boden bekommen. In dem Zusammenhang muss man dann noch sagen, dass 2006 Israel ja im Libanon eingefallen ist, um eben die Hisbollah auszuschalten. Auch das hat nicht funktioniert. Also 3 Kriege eigentlich, wo die USA bzw. der Westen dachte, dass er sehr leichtes Spiel hat und all diese 3 Male ist er dann am Ende gescheitert. Dann war auch klar, okay, in Syrien kann man jetzt nicht auch einfach einen Krieg vom Zaun brechen und der Iran, der einfach ein sehr, sehr großes Land ist, ein sehr hochgerüstetes Land ist, eine sehr patriotische Bevölkerung hat, Da war klar, den kann man eigentlich erst angreifen, wenn all diese Länder drumherum in Hand der USA sind. Und das hat einfach nicht funktioniert. Seit 10 Jahren diskutieren eigentlich auch die US-Militärs darüber, warum man jetzt halt auch in Afghanistan ist, weil da auf jeden Fall eigentlich alles verloren war. Auch die Bodenschätze konnte man natürlich überhaupt nicht abbauen, weil das Land total unsicher war. Also wenn schon die eigenen Soldaten da nicht sicher sind, dann sind halt ausländische Konzerne da sowieso nicht sicher.
Das heißt, auch die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Wochen sehen konnten, war jetzt keine völlig neue, sondern im Grunde was, was sich schon, so wie du es jetzt beschrieben hast, seit längerer Zeit abgezeichnet hat.
Genau, also wenn wir von der Niederlage in Afghanistan sprechen, dann kann es jetzt nicht um die letzten Monate gehen, darum, dass jetzt irgendwie die USA und die westlichen NATO-Truppen schon ein paar Monate oder Wochen früher abziehen mussten oder dass das alles in so eine Flucht geendet ist, sondern eigentlich war die Niederlage wirklich diese 20 Jahre Krieg fast vollkommen. Ne? Ich habe gesagt, vor 10 Jahren wurde schon darüber diskutiert, warum man noch da ist. Das riecht schon ziemlich nach Niederlage. Man hat seit einigen Jahren schon insgeheim mit den Taliban verhandelt. Seit ungefähr 2 Jahren hat man es dann auch offiziell gemacht. Und eigentlich waren diese Verhandlungen schon der Ausdruck der Niederlage, ne? Also man verhandelt ja eben mit seinen Feinden. Und zwar dann, wenn eigentlich auf militärischer Ebene nichts mehr zu gewinnen ist. Und genau, das war jetzt einfach der Fall. Und das, was wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben, war einfach nochmal Ausdruck davon, dass die USA bei diesen Abschlussverhandlungen, bei diesen Verhandlungen aus der Niederlage heraus über den Tisch gezogen wurden, gerade deshalb, weil sie da einfach keine Handhabe mehr hatten. Und dass die Taliban jetzt so, ja, die NATO-Truppen so weggefegt haben, war eigentlich nur noch so eine Art, würde ich sagen, symbolischer Akt. Also, dass man einfach der Weltöffentlichkeit und den USA das unter die Nase reiben wollte, dass man ganz offen zeigen wollte, dass hier ist kein geordneter Rückzug, wie die US-Propaganda das zeigt oder versucht hat darzustellen, sondern die haben hier einfach wirklich nichts zu sagen. Sobald sie ihre Stützpunkte verlassen und wir geben ihnen freies Geleit, das ist der einzige Grund, warum sie nicht angegriffen werden, übernehmen wir ihre Stützpunkte. Und jeder Versuch eigentlich auch über dieses Abzugsdatum Ende August hinaus im Land zu bleiben, das wurde ja schon mehrfach angedeutet vom US-Militär, dem haben die Taliban immer eine Absage erteilt und sind dann ja auch pünktlich zum 1. September in Kabul zum Flughafen und haben da alles übernommen.
Ja, inzwischen kam ja auch die Meldung, dass die Taliban auch tatsächlich die letzte Provinz, zumindest laut eigener Aussage, unter Kontrolle gebracht haben. Wie das jetzt eingeschätzt wird, ist ja sehr kontrovers, würde ich sagen. Also vielleicht mal um ein Beispiel zu nennen. Die Seebrücke in Deutschland schreibt, die deutsche Bundesregierung hat versagt, die Menschen vor der Taliban zu schützen. In der Stellungnahme der KO heißt es, Zitat, die Vertreibung der Besatzungsmächte und die Herstellung der nationalen Souveränität steht im Vordergrund. Ob als Islamische Republik oder als Emirat ist dabei zweitrangig. Denn die nationale Befreiung ist der erste notwendige Schritt in Richtung einer möglichen Zukunft, in der das Volk seinen eigenen Weg geht. Kannst du diesen Begriff, der hier verwendet wird, der nationalen Befreiung genauer erklären und auch, was das eigentlich konkret für Afghanistan bedeutet?
Naja, also Nationalstaaten sind ja jetzt nichts Tolles an sich irgendwie, nichts, was wir irgendwie abfeiern müssen und Nationalismus ist auch nichts, was wir uns irgendwie auf die Fahnen schreiben. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, historisch haben Nationalstaaten durchaus einen fortschrittlichen Charakter, weil sich sozusagen nur in diesem Zusammenhang ein Wirtschaftsraum herausbilden kann, ne, gegenüber dem Feudalismus, in dem alles sehr, sehr, sehr zersetzt ist, in dem irgendwelche Adligen irgendwie ein paar Quadratkilometer Land beherrschen und naja, meistens irgendwie die Bauern völlig, also die Bauernklasse völlig zerfasert ist, unter verschiedensten Feudalherren irgendwie unterdrückt ist, sich nicht organisieren kann und eine Arbeiterklasse und eine Industrie sowieso auch nicht entstehen können. Und naja, der Nationalstaat, der schafft eben einen Raum, in dem die Menschen sich frei bewegen können, in denen sie in denen gehandelt werden kann, in denen sie sich organisieren können auf allen Ebenen. Das gilt sowohl irgendwie für die Bourgeoisie, also für die Kapitalistenklasse, als auch für die Arbeiter, als auch natürlich auch für die Bauern. Und dazu kommt natürlich noch, dass innerhalb dieses Gebietes eine gewisse Souveränität herrscht, ne? Also das, was ja auch das Völkerrecht irgendwie garantiert. Das heißt, es gibt überhaupt erst die Voraussetzung für ein Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung, dafür, dass sie demokratisch irgendwie mitbestimmen kann und eben nicht von außen gesteuert wird oder dass irgendwelche kleinen Feudalherren irgendwie ihr ganzes Leben bestimmen. Und deswegen ist sie halt ist der Nationalstaat ein notwendiger Zwischenschritt hin in Richtung Emanzipation auch auf allen anderen Ebenen, also soziale Befreiung von Ausbeutung, von Unterdrückung und so weiter und so fort. Und was jetzt in Afghanistan der Fall war und auch in anderen Ländern, die besetzt oder auch kolonisiert wurden, also da kann man schon fast in diese Richtung gehen, ist natürlich, dass diese Souveränität völlig zerschlagen wird. Das heißt, erst einmal sind demokratische Wahlen überhaupt gar nicht möglich und werden auch nicht angesetzt, sondern es gibt eine Besatzungsmacht. Das ist ja faktisch eine Militärdiktatur, nur das ist einfach eine ausländische Militärdiktatur, ist keine inländische. Die setzen dann halt diejenigen ein, die mit ihnen kooperieren. Und jeder, der irgendwie dagegen rebelliert, wird natürlich ausgeschaltet, unterdrückt, im Zweifel umgebracht. Und das ist ja die reale Situation auch in Afghanistan gewesen. Und was es sozial mit einem Land macht, naja, also alles ist halt irgendwie in dieser Situation, ne, also sozusagen die Doppelsituation in Afghanistan, Besatzung und Krieg permanent, dass alles zerstört ist an Infrastruktur, an Wirtschaft, dass es Binnenflüchtlinge gibt, dass es eine krasse Landflucht gibt, dass einfach Millionen Menschen in irgendwelchen Slums hausen müssen, in den Städten. Und davon irgendwelchen Hilfsorganisationen abhängig sind, kein Einkommen haben, dass auf dem Land jeder ja vogelfrei ist und dann von irgendwelchen amerikanischen Drohnen oder von irgendwelchen Bundeswehrsoldaten oder sonst welchen ausländischen Besatzern einfach erschossen werden kann, dass irgendwelche Dörfer, Hochzeiten, Moscheen, Autokorsos, alles Mögliche einfach in die Luft gejagt werden können. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Sicherheit, also nicht nur keine soziale Sicherheit, sondern nicht einmal die Sicherheit, dass man morgen noch lebt. Und naja, dem gegenüber ist ein Nationalstaat, und da sagen wir, das hängt jetzt nicht primär daran, ob das jetzt eine Republik ist, ob das irgendwie demokratisch alles von A bis Z ist, ob es nach westlich-liberalem Vorbild ist oder naja, wie wir uns das wünschen würden, nach sozialistischem Vorbild. Das ist dabei nicht das Ausschlaggebende, sondern das Ausschlaggebende ist, es gibt Staatsgrenzen, die gesichert sind vor ausländischen Invasoren. Es gibt eine Regierung, die irgendwie verankert ist in der Bevölkerung, die Rechenschaft gegenüber ihrer Bevölkerung hat und nicht gegenüber Washington und nicht gegenüber dem NATO-Hauptquartier in Brüssel und nicht gegenüber der EU, sondern gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und die auch selber ein Interesse daran hat, dass sich das Land irgendwie einigermaßen entwickelt, dass es eine soziale Sicherheit zumindest als Mindeststandard für die Bevölkerung gibt, dass es Arbeit gibt, dass kein Krieg mehr herrscht, sondern dass es friedliche, zumindest einen relativen Frieden gibt, wo eben Menschen auf der Straße zumindest ihres Lebens sicher sind. Und da würden wir sagen, ja, das ist ein Fortschritt, auch wenn das natürlich noch lange nicht irgendwie an einem Punkt angelangt ist, wo wir sagen würden, dass wir das gut finden, dass wir sagen, ne, das ist jetzt eine sozial gerechte Gesellschaft, das ist eine Gesellschaft, in der Frauen irgendwie gleichberechtigt sind. Aber das würde ich sagen, ist in einem Fall wie Afghanistan gerade, steht es auch überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Da steht auf der Tagesordnung, dass endlich wieder produziert werden kann, dass die Menschen wieder von ihrer eigenen Arbeit leben können, dass kein Krieg mehr herrscht und dass die ausländischen ja, wenn man so will, Militärdiktatoren endlich vertrieben sind.
In einem Vorgespräch, kann ich mich erinnern, dass du auch mal gesagt hattest, dass du oft in Gesprächen sowas wie eine Überschätzung der USA fast bemerkst. Also sowas wie, dass die können da gar keine Niederlage erleben. Also das kann gar nicht sein, dass so eine große Macht irgendwie wirklich verloren hat dort. Und ich muss sagen, mir ging es, glaube ich, auch ein bisschen so in der Frage nach Perspektiven. Also dass mir das erstmal Angst gemacht hat, die Vorstellung von, okay, da bildet sich ein Staat vielleicht heraus, im Grunde gegen den Willen der USA, ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt eine Perspektive hat, irgendeine Chance, sich zu halten. Aber so wie du es beschrieben hast, gibt es da schon genug andere Staaten, die stark genug sind, dass es dann schon auch eine Chance gibt für einen afghanischen Staat, auch gegen den Willen der USA.
Ja, also Ich bin jetzt kein Fan von diesem multipolare Weltordnungsding. Ich glaube auch nicht, dass das die Lösung für irgendwelche internationalen Konflikte ist, sondern im Gegenteil, dass es sogar die Gefahr von vielen Konflikten weiter zuspitzt. Aber wenn man es jetzt einfach nüchtern betrachtet, ist es, denke ich, schon so, dass durch die Zunahme eben von weiteren imperialistischen Zentren in der Welt natürlich ja, gewisse Handlungsspielräume gerade in dieser Frage nationale Souveränität sich auftun. Das haben wir in Syrien beispielsweise gesehen, also ganz unabhängig davon, was man jetzt vom Regime dort halten möchte und davon, was das Regime und die russische Armee dort der Bevölkerung antun, ist es ja schon so, dass es naja, schon ein Fortschritt war, dass damals und eigentlich bis heute China und Russland im UN-Sicherheitsrat blockieren. Und das sieht man jetzt, denke ich, auch, wie du sagst, in Bezug auf Afghanistan, oder das kann man sehen, hoffentlich, dass da diese starken regional und aufstrebenden Großmächte schon auch die Möglichkeit haben, den USA da etwas entgegenzuhalten. Man darf natürlich nie unterschätzen, dass die USA schon die führende imperialistische Weltmacht einfach waren seit Ende des Kalten Krieges. Und das war aber, denke ich, einfach ein bestimmter Zeitabschnitt, in dem sie wirklich tun und lassen konnten, was sie wollten. Also die Sowjetunion ist 90, 91 ist es halt irgendwie untergegangen und 91 ist man direkt eingefallen in den Irak damals. Ne? Also das war dann ja der, je nach Rechnung, erst oder zweite Golfkrieg, dann hat man dieses UN-Embargo über den Irak verhängt und das Land einfach 10 Jahre lang ausgehungert, damit man es dann am Ende irgendwie ja, einfach stürmen konnte. Und die USA haben seitdem extrem viele Kriege geführt. Und naja, das war vorher während des Kalten Kriegs nicht so einfach möglich. Und ich denke, dass sie jetzt auch langsam einen Zenit überschritten haben. Und jetzt wurden sie eben aus Afghanistan rausgeschmissen, und zwar auf eine Art und Weise, die es wirklich der gesamten Weltöffentlichkeit gezeigt hat, dass sie das nicht konnten, dass sie dieses arme, unterentwickelte Land nicht unterdrücken konnten, dass diese Bevölkerung sie abschütteln konnte, obwohl sie eigentlich auf allen Ebenen völlig unterlegen waren. Ich kann mir schon vorstellen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich darauf wetten möchte, dass es ein Zeichen dafür ist, dass die USA ihren Zenit jetzt überschritten haben. Also, dass sie nicht mehr so einfach Kriege am anderen Ende der Welt anfangen können. Weil das kann auch keine andere Macht. Ne? Also, kein anderes Land auf der Welt kann einfach mal irgendwie 2 Kontinente weit irgendwie fliegen und dann da in ein Land einfallen. Deutschland kann nur mitgehen überall. Frankreich kann es in Afrika halt irgendwie machen. Das ist relativ nah noch für sie. Und sie haben da auch noch ihre ganzen alten Strukturen aus der Kolonialzeit. Die USA waren einfach in der Lage, in ein Land, wo sie eigentlich keine Basis drumherum hatten, einfach einzufallen. Und genau, die Hoffnung besteht natürlich, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Und das würde dann für Afghanistan hoffentlich auch heißen, dass auch die Zeit der ganzen imperialistischen Invasionen möglicherweise, ne, das ist ja eine sehr lange Geschichte und man sollte da auch nicht zu hoffnungsvoll sein, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, dass diese Zeit jetzt erstmal für Afghanistan vorbei ist und sie eine einigermaßen normale Entwicklung hinlegen können. Wahrscheinlich weiterhin natürlich als ein Land der Peripherie, als ein unterentwickeltes Land, ein abhängiges Land, aber immerhin ein Land, wo nicht mehr täglich Menschen umgebracht werden.
Dann richten wir den Blick nochmal ein bisschen auf Deutschland und wie die Diskussion um Afghanistan und um diesen Krieg hier eigentlich lief. Inwiefern würdest du sagen, dass Rassismus ein zentrales Element in der Ideologie dieses Krieges war?
Also eigentlich würde ich fast sagen, dass mit Afghanistan der antimuslimische Rassismus ja groß geworden ist. Naja, also das Besondere am antimuslimischen Rassismus ist ja eben, dass er mehrere Sachen kann. Er kann eben nach innen spalten. Das heißt, man kann eben diese muslimische Bevölkerung im Inland, die ja zu weiten Teilen zur Arbeiterklasse gehört und dann gerne mal noch zur deutlich schlechter gestellten, da kann man das natürlich alles darauf schieben, dass sie ne, auf ihre Religion, auf ihre Kultur, man kann da entlang spalten, das Übliche, was wir halt von anderen Formen von Rassismus natürlich auch kennen. Was man aber auch kann, ist Überwachung im Inland damit legitimieren. Das kann man nicht mit jedem so gut. Also klar, Rassismus geht eigentlich immer der Vorwurf der Kriminalität einher, aber Terrorismus ist natürlich schon noch eine krass andere Stufe. Und nach 9/11 wurden dann ja auch sehr schnell die Überwachungsgesetze ausgeweitet. Und das Dritte, was wirklich sehr wenige Formen von Rassismus so schön legitimieren können wie der antimuslimische Rassismus, ist Krieg. Und das ist natürlich was sehr, sehr Bedeutsames tatsächlich, ne? Also mit Rassismus gegen Schwarze kann man natürlich hier einfach ja auch sehr eklig spalten. Aber einen Krieg legitimiert man damit heutzutage nur noch sehr schwer oder mit Antiziganismus oder so. Aber antimuslimischer Rassismus, damit geht es. Und das war ja eigentlich in Afghanistan auch der Fall. Also ich würde sogar sagen, mehr als im Fall vom Irak, weil da hat man halt die Massenvernichtungswaffen halt einfach erfunden. Aber im Fall von Afghanistan, da war es dann ja der Islam, der die Frauen unterdrückt hat, die Mädchen unterdrückt hat und der irgendwie sie, ne, Al-Qaida unterstützt hat und so weiter und einen heiligen Krieg angeblich gegen den Westen geführt hat. Und das war ja sehr präsent tatsächlich. Also haben damals auch irgendwie NGOs und so weiter mitgemacht, die dann plötzlich irgendwie bei Plakate hingehängt haben, wie schlecht es irgendwie den Frauen und den Mädchen in Afghanistan geht. Und ne, die Burka wurde da irgendwie sehr stark ins Spiel gebracht. Das hat sich dann ne, mit innenpolitischen Dynamiken vermischt, natürlich, also die man nicht außer Acht lassen kann. Und was dann am Ende dafür gesorgt hat, dass so der antimuslimische Rassismus eigentlich der, ja, der präsenteste und ich würde auch sagen, gefährlichste Rassismus ist, den wir eigentlich noch immer in Deutschland jetzt haben. Finde halt, dass das Schlimme, was wir jetzt gerade mal wieder sehen, das sehen wir an vielen Punkten, aber das sehen wir jetzt mit Blick auf die Taliban nochmal besonders, dass dieses Bild durchaus auch bei Linken verfangen hat. Also selbst bei denen, die das grundsätzlich, die auch gegen den Krieg sind und so weiter und so fort. Und naja, also wohl, ja, Linksliberale sowieso, aber so in der Friedensbewegung sehe ich das schon zum Teil auch, dass da durchaus auch sehr rassistische Stereotype irgendwie reproduziert werden, aber auch bis hinein in die radikale Linke und in die kommunistische Bewegung. Ne, da wird dann mit Schablonen gearbeitet, wie irgendwie Faschismus, das ist dann der islamische Faschismus oder das ist dann alles mittelalterlich oder das sind alles irgendwie Kopfabschneider und Frauenhasser. Dann mischt sich noch so dieses, die sind eigentlich auch Marionetten irgendwie der USA da rein. Und naja, also ich finde es eigentlich gerade in Bezug auf die Taliban gerade ganz interessant, weil wir eigentlich an vielen Punkten in den letzten Jahren immer wieder darüber diskutieren, was ist jetzt eigentlich fortschrittlich, was ist jetzt irgendwie antiimperialistisch. Und da haben Linke und Kommunisten einfach sehr oft ja, so die bürgerliche Narrative übernommen. Also in Afghanistan, ein Land, das vor 20 Jahren von der NATO überfallen wurde, das schon vorher total gelitten hat und seitdem auch noch mehr gelitten hat und zerstört wurde, da kämpfen halt Leute gegen die NATO. Und naja, die werden total, ja, wie die letzten Horrorgestalten halt dargestellt, ne? Also, und zwar nicht einfach nur irgendwie, also es ist ja nicht so, dass da einfach nur kritisiert wird. Klar, dass die ein total reaktionäres Frauenbild haben. Aber es gibt auch gar, es ist, da wird keine Analyse darüber angestellt, woher so ein Bild vielleicht kommt in einer Gesellschaft, die natürlich patriarchal ist, die total zerstört ist, wo die Leute nichts haben als irgendwie ihre traditionellen Strukturen, an die sie sich halt klammern. Aber da kämpfen Leute tatsächlich gegen die NATO. Und das heißt, ne, da wird sozusagen das positive Frauenbild ist dann mehr wert eigentlich als der Kampf für oder gegen die Besatzer. Und das finde ich halt so absurd, dass wir plötzlich auf solche Sachen gucken und eigentlich nicht darauf, worum es eigentlich bei Krieg geht. Und vielleicht, woran man das auch nochmal besonders gut sehen kann, ist, wir haben jetzt 20 Jahre lang immer gefordert, raus aus Afghanistan. Und wir hatten immer die Parole, die Afghanen können das selber regeln. Das ist eigentlich immer unsere Parole bei allen Ländern, wo der Westen behauptet, er müsste da jetzt aus humanitären Gründen intervenieren. Da sagen wir immer, nein, die Völker müssen das selber aushandeln. Und da sagen wir jetzt plötzlich, nee, also so halt nicht. Ne? Wir sagen zwar die ganze Zeit, die Völker können selber entscheiden, aber eigentlich sind wir jetzt plötzlich doch nicht mehr so ganz der Meinung, weil die entscheiden sich ja ganz anders, als wir das wollten. Weil am Ende heißt das dann plötzlich halt Emirat und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Sozialistische Republik oder so. Und da werfen wir dann plötzlich all unsere Argumente über Bord, wo ich mich dann halt frage, naja, haben wir da eigentlich selber nie dran geglaubt? Haben wir eigentlich immer nur gesagt, dass wir uns mit denen solidarisieren, die genauso sind wie wir, oder haben wir gesagt, wir solidarisieren uns mit einem Volk? Und haben wir eigentlich, sind wir nicht wirklich der Meinung, dass Länder das Recht auf nationale Selbstbestimmung haben? Und waren wir dann vielleicht am Ende doch eher dafür, dass die, oder haben wir die Propaganda eigentlich geglaubt, dass da jetzt wirklich Frauenrechte durchgesetzt wurden? Wenn man Stellungnahmen liest, gewinnt man zum Teil tatsächlich den Eindruck, dass diese Leute und dass diese Organisationen das doch zum Teil so sehen, dass unter der NATO die Lage für große Teile der Bevölkerung, vor allem für die Frauen, sehr viel besser war, als es jetzt in Zukunft werden wird.
Ja, daran anknüpfend meine letzte Frage. Wenn, wie du beschrieben hast, auch linke Gruppen oder antimilitaristische Gruppen nicht immun sind gegen diese bürgerliche Ideologie, die jetzt irgendwie seit 20 Jahren, wie du es beschrieben hast, ja, auf uns einhämmert quasi und gerade so antimuslimischen Rassismus verbreitet, ja, wahrscheinlich wäre es auch eine Illusion zu glauben, dass es gar keinen Einfluss hat auf irgendeine Bewegung. Aber was bräuchte es, um dagegen anzukämpfen und um seine eigenen Analysen dann nicht so davon beeinflussen zu lassen, dass es am Ende zu Stellungnahmen am Antikriegstag kommt, wo im Grunde für ein erweitertes Mandat der Bundeswehr geworben wird?
Naja, also ich denke, dass das Wichtige ist, dass wir unsere Positionen auch wirklich auf fundierten Analysen irgendwie aufbauen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir bei uns irgendwie totale Afghanistan-Experten sind oder so, aber ich habe den Eindruck, dass tatsächlich viele Organisationen sich doch eher oberflächlich mit Themen beschäftigen. Und dass sie, ja, wie du sagst, zum Teil sehr stark schon durchsetzt sind mit dieser bürgerlichen Propaganda und mit dieser imperialistischen Propaganda. Und naja, dafür ist es wichtig, sich halt einfach sehr kritisch mit der Lage auseinanderzusetzen. Das bedeutet aber auch, würde ich sagen, dass wir uns mit unseren eigenen Positionen und auch unseren Theorien als Linke und als Kommunisten auch mehr beschäftigen müssen. Also, es reicht nicht immer nur, irgendwelche Phrasen irgendwie vor uns hin zu kloppen, die wir gar nicht mehr verstehen und die wir dann gar nicht mehr auf die konkrete Situation anwenden können. Beispiel nationale Befreiung, was das eigentlich bedeutet. Sondern wir müssen dann offensichtlich uns doch nochmal hinsetzen, uns anschauen, was das eigentlich heißt und das auch vernünftig diskutieren. Und das natürlich auch nicht unkritisch, sondern wir müssen uns sehr kritisch damit auseinandersetzen. Wir müssen uns auch kritisch mit unserer eigenen Geschichte und den Fehlern auseinandersetzen, gerade auch in Bezug auf Afghanistan, würde ich das sagen. Ja, in diesem Zusammenhang würde ich nochmal auch auf den Diskussionsbeitrag von mir eingehen, in dem ich ja auch mir Positionen aus der kommunistischen Bewegung angeschaut habe. Und da sieht man einfach auch, dass es da sehr unterschiedliche Einschätzungen, gerade auch aus Strömungen gibt, die sich sonst sehr nahestehen. Also die einen sehen das als alles, ja, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, als eine große Show mit dem Abzug. Und die anderen sagen, nee, das ist eine Niederlage für den westlichen Imperialismus gewesen. Und da sieht man eigentlich auch ganz gut, dass da tatsächlich sehr viel Diskussionsbedarf ist. Deswegen war ja jetzt auch dieser Diskussionsbeitrag, der Stellungnahme nochmal nachgeschoben wurde, eben auch genau als das gedacht, als ein Diskussionsbeitrag. Und wir verstehen uns ja als KO auch genau als eine Organisation, die genau solche Themen, die kontrovers sind, die nochmal Grundsatzfragen aufwerfen, dass wir die sehr gründlich und sehr grundsätzlich diskutieren. Ein Standbein unserer Organisation ist ja auch der sogenannte Klärungsprozess, in dem wir eben ja, über Grundsatzfragen der Bewegung und unserer theoretischen Position und unserer praktischen Linie diskutieren. Wir wollen das nicht machen wir verstehen es nicht als eine akademische Debatte, sondern eine Diskussion, die uns am Ende politisch handlungsfähig macht. Und in diesem Zusammenhang denke ich aber, dass Afghanistan schon nochmal deutlich gemacht hat, weil es ja eine sehr konkrete Debatte ist, dass wir uns im Zuge unseres Klärungsprozesses auch einigen theoretischen und strategischen Fragen in diesem Zusammenhang widmen müssen. Das wären insbesondere die Frage nach nationaler Befreiung, nach antikolonialen Befreiungsbewegungen. Ich würde auch sagen, die Frage von dem Zusammenhang von Imperialismus und Krieg, weil wir zwar sagen, der Imperialismus fängt nicht beim Krieg an erst, aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht den Fehler machen zu denken, dass Krieg keinen qualitativen Unterschied mehr ausmacht. Diese Tendenz gibt es nämlich, denke ich, auch in unserer Bewegung leider, die dann diesen Unterschied doch übersieht. Und das dritte ist das Thema Islam, politischer Islam, Islamismus und antimuslimischer Rassismus. Einfach aus dem Grund heraus, dass es da, wie gesagt, leider auch Vorurteile bei uns in der Bewegung gibt, dass es da sehr schlechte Positionen zu gibt. Beides resultiert meiner Meinung nach auch eben da aus einer fehlenden Analyse dieser Phänomene. Und das ist eben nicht nur ein theoretisches Problem, sondern ein ganz praktisches, weil es uns in unseren Kämpfen gegen Rassismus, gegen Krieg und Imperialismus, aber auch bei sozialen und Klassenkämpfen in der Bundesrepublik selber einfach sehr, sehr stark einschränkt.